Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und wünsche einen guten Tag. Während in Kolumbien auf der Weltnaturkonferenz der Verlust von Arten in Agrarlandschaften und die Belastung der Meere bekämpft werden soll, sitzen die Agrar- und Fischereiminister zusammen und verhandeln in Luxemburg über Fischfangquoten für den Ostseehering und die Zukunft der europäischen Agrarsubventionen. Und über die Ergebnisse informieren wir Sie gleich. Foodwatch stellt die Angaben der Milchindustrie zum CO2-Ausstoß der Produktion in Frage. Wir blicken auf die Rolle des Lebensstils beim Verlust von Arten und deren Lebensräume. Wer einen Handwerker findet, der ist oft mit sehr hohen Stundenlöhnen konfrontiert, kassiert das Handwerk etwa ab. Und im Verbrauchertipp geht's um endlose Telefonschleifen und ihre Rechte gegenüber dem Kundenservice. Das ist Ihnen möglicherweise auch schon begegnet. Erst recht, wenn Sie einen Vornamen haben, der auf ein Alter von über 60 schließen lässt. Eine WhatsApp-Nachricht oder E-Mail in flehendem Ton. Mama, Papa, du musst schnell Geld überweisen. Scam nennen sich solche Online-Betrügereien, die weltweit zunehmen. Wie sie bekämpft werden könnten, wird gerade auf einem globalen Anti-Scam-Gipfel in Singapur diskutiert. Jennifer Johnson.
Online-Betrug ist inzwischen das am häufigsten gemeldete Verbrechen. Länder geben den Anteil mit 20-50% an. Die tatsächliche Zahl liegt vermutlich noch deutlich höher. Denn die wenigsten Betrugsopfer melden, dass sie betrogen wurden, oft aus Scham. Und nur die wenigsten Täter werden geschnappt. Im vergangenen Jahr betrug der weltweite Schaden durch Scams laut der globalen Anti-Scam Alliance fast 1 Billion US-Dollar. Statistisch wurde jeder Vierte auf der Welt Opfer eines Online-Betrugs. Die meisten Opfer überwiesen das Geld von sich aus. Wie Scams bekämpft werden können, darüber sprechen seit gestern Politiker, Banker und Vertreter von Social-Media-Plattformen auf dem globalen Anti-Scam-Summit in Singapur. So werden Apps entwickelt, die Scams bei Anrufen und Nachrichten herausfiltern sollen. Social-Media-Plattformen warnen bei Nachrichten von unbekannten Absendern und wollen die Identität von Nutzern stärker überprüfen. Bankkunden können etwa in Singapur einen Teil ihrer Einlagen sperren, damit sie vor Online-Betrügern sicher sind. Laut Experten auf dem Anti-Scam-Summit werden die Betrugsmaschen immer professioneller und das Problem wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Auch weil die Täter verstärkt künstliche Intelligenz nutzen.
Jennifer Johnson berichtete aus Singapur. In Kolumbien wird bis Ende Oktober auf der Weltnaturkonferenz verhandelt, wie der Verlust von Arten in Agrarlandschaften und die Belastung der Meere bekämpft werden kann. In Luxemburg sitzen derweil die Agrar- und Fischereiminister zusammen und verhandeln über Fischfangquoten für den Ostseehering und die Zukunft der europäischen Agrarsubventionen. Es gab wie üblich eine Sitzung bis tief in die Nacht. Annabel Brockhaus, gibt es denn eine Einigung bei den Fischfangquoten und falls ja, wie sieht die aus?
Ja, die Fischereiminister der europäischen Mitgliedstaaten haben sich tatsächlich vor ungefähr einer Stunde auf die Fischfangquoten für die Ostsee geeinigt. Die haben ja das Ziel unter anderem, dass sich die Fischbestände erholen können. Also Lachs, Sprotte, Scholle, die dürfen ja gezielt gefischt werden. Der Hering nur in zwei Bereichen der Ostsee, damit er sich erholen kann. In der westlichen Ostsee, also in der Nähe der deutschen Küste, darf der Hering nicht mehr gefischt werden und der Dorsch auch nicht. Da dürfen die nur noch als Beifang im Netz landen. So viel vorab. Jetzt haben sich die Fischereiminister der EU-Länder darauf geeinigt, dass im kommenden Jahr ein Drittel weniger Sprotten gefangen werden dürfen, ein Drittel weniger Lachs. Es ist weniger Beifang für den Dorsch erlaubt. Beim Hering ist der Beifang unverändert. Aber der Hering darf mehr gezielt gefangen werden, und zwar in der mittleren Ostsee, und zwar doppelt so viel wie dieses Jahr darf im kommenden Jahr gefischt werden. Dafür hatte auch der Internationale Rat für Meeresforschung empfohlen, weil sich der Bestand etwas erholt habe. Das sorgte für Kritik bei den Umweltverbänden vorab. Sie hatten gefordert, dass man bei dem Hering unter den Empfehlungen bleibt, um die Erholung des Bestandes nicht zu riskieren.
Die Überfischung, ja, ist ein Grund, wenn auch umstritten, was Überfischung ist. Klimaerwärmung ist ein weiterer Grund für den Zustand der Ostsee. Die Fischereiminister nennen aber noch andere Gründe für den Fischbestand, für den mageren.
Genau, die Fischereiminister haben gestern betont, dass auch Russland sozusagen auf die Überfischung einzahlt. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine gäbe es keine Gespräche mehr mit Russland. Es gibt keine Zahlen mehr, wie viel Russland fischt in der Ostsee. Aber man teilt sich eben Bestände mit der Ostsee. Und der deutsche Bundesminister Cem Özdemir hat die russische Fischerei deutlich kritisiert. Sie trete die Gemeinschaft mit Füßen, fische sogar, wenn der Dorsch laicht. Das widerspreche allen Grundsätzen einer vernünftigen Fischerei. Und sein lettischer Amtskollege Armans Krause kritisierte, dass Russland alle Bemühungen der EU zunichte macht, damit sich die Bestände erholen können.
Die Minister sind ja zuständig auch für Agrar. Es steht in der Europäischen Union die Weichenstellung dafür an, zu einer umweltfreundlicheren Agrarsubventionierung. Gibt es da neue Ergebnisse?
Nein, neue Ergebnisse gibt es noch nicht. Die Agrarminister beraten aktuell darüber, welche Botschaft sie der neuen EU-Kommission mitgeben wollen, wie die Agrarpolitik nach 2027 aussehen könnte. Das steht für einige Mitgliedsländer der Inhalt im Vordergrund. Also soll die gemeinsame Agrarpolitik nur die Ernährungssicherheit gewährleisten oder soll es eben auch einen größeren Fokus für Umwelt- und Klimaschutz geben? Es geht gestern und heute aber auch um das Agrarbudget, da allerdings weniger um die Frage, wofür es eigentlich Subventionen geben soll, als um die Frage, inwieweit man sich zur gemeinsamen Agrarpolitik als einen Posten im EU-Haushalt bekennen will oder ob man da den Haushaltsverhandlungen besser nicht vorgreifen sollte. Und die neueren EU-Länder bekommen niedrigere Agrarzahlungen. Sie wollen, dass das schneller angepasst wird. An diesem Punkt ist allerdings eine Einigung beim Agrarministerrat im Juni gescheitert.
Annabel Brockhaus berichtete vom Rat der EU-Agrar- und Fischereiminister in Luxemburg. Vielen Dank. Milch galt bei uns lange als gutes, gesundes Lebensmittel. Doch was in Maßen ein Beitrag zu einer vielfältigen Ernährung sein kann, wird in großen Mengen mittlerweile anders bewertet. Hinzu kommt die Wirkung im Rahmen der Klimaerwärmung. Da betreibe die Milchlobby viel Schönfärberei, moniert die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch und legt heute einen Bericht mit dem knackigen Titel Milchmärchen vor. Daniela Siebert, was mehr?
Von einem Milchmärchen spricht Foodwatch, weil man bei der Verbraucherschutzorganisation klimafreundliche Darstellungen, wie sie manche Akteure der Milchindustrie wählen, für irreführendes Marketing hält. In ihrem 50-seitigen Bericht verweisen die Autoren auf etliche Beispiele, die ihnen missfallen. Etwa auf die Marketinginitiative Milch, die auf ihrer Internetseite in Anlehnung an einen Buchtitel postuliert, »Die Kuh ist kein Klimakiller«. Oder wenn Nestlé seine Ambitionen mithilfe der Wortschöpfung Klimamilch vermittelt und ein Bauernverband Kühe sogar als Klimaschützer tituliert. Anna-Marie Botzki von Foodwatch beobachtet in der Milchbranche verschiedene Strategien.
Ablenken von wirklich den Klimaemissionen oder auf die zukünftige Einsparung von Emissionen hinweisen und da Versprechungen zu machen. Also es sind ganz vielfältige Strategien. Also so ganz plump, wie das früher der Fall war, so macht die Industrie das jetzt nicht mehr. Sie nutzt zum Beispiel Zahlen, die so halbrichtig sind, aber ganz viel nicht mitberechnen. Wenn wir da konkrete Beispiele in den nächsten Wochen finden, dann würden wir uns das vorbehalten, auch abzumahnen.
Denn irreführende Werbung ist in Deutschland auch juristisch angreifbar. Soweit ist Foodwatch trotz vieler Vorwürfe an die Branche in Klimafragen noch nicht gegangen. Im Bericht selbst räumt die Organisation sogar wortwörtlich ein, die Details seien komplex und es gebe unterschiedliche Methoden, den Beitrag der Rinderhaltung zur Erderwärmung zu beziffern. Doch es gibt so einige propagierte Zahlen, die bei Foodwatch für grob falsch gehalten werden.
Die Milchindustrie nutzt gerne die Zahl von 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, also es sind rund 5% der deutschen Emissionen, und sagt, dafür wäre sie verantwortlich. Aber diese Zahl blendet wirklich die indirekten Emissionen komplett aus. Das heißt, die Emissionen, die bei der Futtermittelproduktion entstehen, von Entwaldung bis hin zu Diesel- und Düngermitteleinsatz.
Auch der Agrarökonom Benjamin Budirski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sekundiert die Foodwatch-Publikation mit dem Hinweis, dass man bei einem Becher Joghurt oder einer Tüte Milch an viel mehr klimarelevante Emissionen denken sollte als üblich.
Zum einen verursachen Kühe bei der Verdauung das Treibhausgas Methan. Und eine zweite Emissionsquelle ist die Sammlung, Lagerung und Ausbringung der Gülle, die auch Treibhausgase wie Lachgas und Methan freisetzt. Zusätzlich zu diesen direkten Emissionen müssen allerdings noch weitere Emissionen berücksichtigt werden. Das Futter muss gedüngt werden und bei der Düngung entsteht Lachgas.
Außerdem würden durch das Futter und die Kuhweiden auch Flächen blockiert, die nicht oder nicht mehr bewaldet sein können. Ein Thema gerade auch bei importiertem Futter. Ganz besonders wird in den Augen des Wissenschaftlers ein Faktor bislang zu wenig berücksichtigt: die jahrzehntelange Trockenlegung von Mooren, um daraus bei uns in Deutschland Weideflächen für Kühe zu machen.
Nun kommt es dazu, dass durch die Trockenlegung der Kohlenstoff, der sich dort über Jahrtausende angesammelt hat, von Bakterien veratmet wird. Dabei entstehen enorme Mengen an Kohlenstoffdioxid. Obwohl die Mooren einen relativ geringen Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche haben, sind die trockengelegten Moore für fast 6% der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich, die allerdings in den Bilanzen nicht der Landwirtschaft zugerechnet werden.
Wenn man diese und andere indirekte Emissionen der Tierhaltung berücksichtige, dann sei die Klimawirkung des Milchsektors 3-mal größer als suggeriert, wirft Foodwatch dessen Lobby vor. Deutschlandfunk hatte den Verband der Milchindustrie für eine Stellungnahme angefragt, der wollte sich bis Redaktionsschluss jedoch nicht äußern. Für Annemarie Botzki und ihre Mitstreiter gibt es aktuell nur eine Antwort auf die Zusammenhänge von Milchprodukten und Klimaerwärmung, und die heißt weniger Tiere. Ansätze der Industrie, die etwa auf höhere Leistung pro Tier oder auf veränderte Fütterung setzen, halten die Verbraucherschützer nicht für hinreichend.
Die Industrie wirbt gerne zum Beispiel mit den Effekten von Spezialfutter, zum Beispiel Algenzusätze zu füttern, und dadurch würde sich der Klimaabdruck wirklich verbessern. Wenn man genauer hinschaut, dann funktioniert diese Strategie aber leider nicht. Leistungssteigerung der Kühe, immer höhere Milchleistung wird auch angepriesen als Mittel, dann den Klimaabdruck pro Liter Milch zu reduzieren. Da ist das große Problem, ja, die Leistungssteigerung hat einen gewissen positiven Effekt gebracht fürs Klima, aber wir haben jetzt schon enormes Tierleid und hohe Krankheitsraten bei den Kühen, also da ist auch nicht mehr viel Luft nach oben.
Mindestens die Hälfte der rund 3,7 Millionen Milchkühe in Deutschland würde Foodwatch gerne einsparen. Ein Hebel für den Klimaschutz mit kurzfristiger Wirkung, der unbedingt genutzt werden sollte, findet die Organisation. Auch Biomilch hält sie übrigens für keinen guten Ausweg. Die sei fürs Klima nur marginal besser. Wenn schon, dann seien pflanzliche Alternativen zur Kuhmilch ratsam.
Foodwatch hält die Angaben der Milchindustrie zur Klimaerwärmung zum Beitrag CO2-Ausstoß der Milch für ein Märchen, Daniela Siebert berichtete. Biodiversitätsschutz und Klimaschutz sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Diese Botschaft ist vielen Umweltministern auf der Weltnaturkonferenz COP16 in Kolumbien wichtig. Also leistet derjenige, der das Auto öfter stehen lässt und Sprit und Abgase einspart, dabei auch einen Beitrag zum Artenschutz. Stefan Hübner hat nachgefragt, wie unser Lebensstil über das Wohl und Wehe von Ökosystemen und Arten mitentscheidet.
Ihre Heimat sind die Regenwälder Mexikos und Zentralamerikas. Von ihr gibt es über 400 Zuchtformen und sie gehört zu den Lorbeergewächsen, die Avocado. Die Trendfrucht kommt auch dann auf den Tisch, wenn es darum geht, wie unser Lebensstil die Umwelt verändert. Als Negativbeispiel wegen des Wasserverbrauchs beim Avocadoanbau.
Der liegt im konventionellen Anbau bei 1000 Litern je Kilo. Das sind gut 300 Liter pro Avocado und das ist 5-mal so viel, wie für dieselbe Menge Tomaten gebraucht würde. Allerdings gibt es auch Lebensmittel, die den Wert noch toppen. Für Kaffee werden im Schnitt 20.000 Liter je Kilo benötigt.
Und das nicht nur in Mexiko, sondern zum Beispiel auch im Gastgeberland der diesjährigen UN-Weltnaturkonferenz in Kolumbien. Zu den Folgen zählen beispielsweise Wassermangel durch hohen Wasserverbrauch, Abholzungen für Monokulturen, Umweltschäden durch Agrochemikalien oder ein großer ökologischer Fußabdruck.
Der ökologische Fußabdruck misst die Fläche, die wir brauchen, um die Kapazitäten herzustellen, die wir benutzen in unserem Leben.
Sagt Arnulf Köhnke. Er leitet den Bereich Artenschutz bei der Umweltstiftung WWF. Auf den genannten Flächen können etwa Nahrungsmittel angebaut werden, Abfälle lagern oder Siedlungen stehen.
Und dann wird es gegenübergestellt der Kapazität, die unsere Erde uns bereitstellt. Also leben wir an den Grenzen der Fläche unseres Planeten, in dem, was wir konsumieren, oder leben wir auf großem Fuße über den Flächen?
Australien, die USA, Russland und Deutschland zählen zu den Ländern mit dem höchsten ökologischen Fußabdruck weltweit. Lebte etwa die gesamte Weltbevölkerung nach dem Lebensstandard und mit dem Ressourcenverbrauch der USA, dann bräuchte es insgesamt 5 Erden.
Ein Hauptgrund für den hohen Fußabdruck sind zum Beispiel die weit verbreiteten Klimaanlagen. Das heißt, Stromverbrauch, Energieverbrauch, so der nicht über Erneuerbare geleistet wird, wird eine große Rolle spielen im Fußabdruck.
Nebst hohem Fleischkonsum, sagt Arnulf Köhnke und unterstreicht nochmal, dass wir auch in Deutschland mehr Ressourcen verbrauchen, als unser Land bereithält. Der Fußabdruck Kolumbiens rangiert zwar nur bei einem Drittel des Deutschen, hier wie da beeinflusst aber der menschliche Lebensstil am Ende auch die Vielfalt der Arten, der genetischen Ressourcen und der Ökosysteme. Stellschrauben, um der Biodiversität zu helfen, sind deshalb unter anderem die Art der Landnutzung und unser Konsumverhalten. Beispiel Fleischkonsum. Für Futtermittel, die für die Fleischproduktion in Deutschland benötigt werden, ist im Ausland mehr als noch einmal so viel Ackerfläche nötig, wie wir in Deutschland insgesamt haben. Man spricht vom virtuellen Flächenimport und der kommt nicht von ungefähr.
Das geschieht zum großen Teil über die Abholzung von Tropenwäldern. In Südamerika primär für Fleischproduktion, in Südostasien beispielsweise in Indonesien und Borneo auch sehr stark für die Produktion von Palmöl. Und wenn dort der Wald abgebrannt wird, dann entstehen enorme Treibhausgasemissionen.
Und auch die Artenvielfalt geht verloren, sagt Thomas Hickler vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main. Dass das zu langfristigen Bedrohungen führt, damit können Menschen schwer umgehen. Ein Laster der eigenen Evolution, in der das Lösen konkreter, unmittelbarer Probleme den Erfolg brachte. Wichtig sei daher, sich die Folgen möglichst konkret vor Augen zu führen, meint Gerhard Rehse, Umweltpsychologe an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.
Man kann das zum Beispiel versuchen, unmittelbarer zu machen. Ja, also indem man quasi Menschen darauf hinweist, hier ist Artensterben. Das hat ganz konkrete Auswirkungen hier auf den Ort, wo ihr wohnt. Das wird konkrete Auswirkungen haben auf die Bestäubung zum Beispiel von den Bäumen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kann das wirklich zu der Konsequenz führen, dass bestimmte Nahrungsmittel nur noch begrenzt verfügbar sind.
Ein wichtiger Faktor, um aktiv zu werden, ist in dieser Situation eine positive Vision und der Glaube daran, selbst etwas verändern zu können, etwa durch das Ändern des Lebensstils.
Ein Bericht von Stefan Hübner. Ob nun Klempner, Maler oder Dachdecker, bei Handwerkern sind die Wartezeiten oft lang und die Preise happig. Noch nie wurden für die Handwerkerstunde so viel berechnet wie heute. Selbst für einen Gesellen zahlen Kunden pro Stunde mehr als eine Verkäuferin in 3 Stunden verdient. Kassieren die Handwerker ab? Ralf Geißler hat nachgefragt.
Was ein Handwerker kostet, weiß Dominik Hartmann recht genau. Seine Firma OneCrew erstellt jährlich einen Preisatlas, für den sie hunderte Handwerksbetriebe befragt. Demnach verlangt ein Handwerksmeister in Hamburg inzwischen fast 75 Euro die Stunde. Günstiger kommt der Geselle aus Thüringen, doch selbst der, sagt Hartmann, schreibe 52 Euro je Stunde auf die Rechnung. Und gerade in Großstädten gehe der Trend weiter nach oben.
Aus unseren Befragungen ist weiter der Fachkräftemangel ein großes Thema. Das heißt, die Nachfrage nach Handwerksleistungen sowohl im Schreinereibereich als auch im Sanitär-Heizungs-Klimabereich übersteigt die verfügbaren Fachkräfte und damit ein Haupttreiber für diese Preissteigerungen ist.
Handwerk hat wieder Gold in den Boden. Für Geringverdiener wird es allerdings immer schwieriger, sich bei Problemen einen Handwerker zu leisten. Was die Suche verkompliziert, früher konnte man Preise gut vergleichen, indem man sich von mindestens 3 Handwerkern Angebote einholte. Doch diese Zeiten seien vorbei, sagt Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Es wird immer schwieriger, 3 Vergleichsangebote überhaupt einholen zu können, wenn ich keine 3 Angebote finde. Dann muss ich eben die auf Plausibilität prüfen, die mir vorliegen, mit den Möglichkeiten, die ich eben habe. Erscheint mir das sinnvoll, was da drin steht, an Zeitaufwand, Kann ich vielleicht Materialkosten nochmal anderswo recherchieren?
Gerhard sagt, bei einfachen Handwerkstätigkeiten gehe der Trend zum Selbermachen. Wer doch eine Fachkraft benötige, müsse halt bezahlen, was verlangt wird. Dass Handwerker übertrieben abkassieren, bestreitet Uwe Nostitz. Der Präsident des Sächsischen Handwerkstages räumt aber ein, dass man im Bauboom der vergangenen Jahre auch mal etwas mehr verlangt habe.
Und da muss man sagen, dafür sind doch gute wirtschaftliche Zeiten da, dass man sich ein Polster schafft als Firma, damit man in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, entsprechend auch reagieren kann, auch finanziell ausgestattet ist.
Inzwischen seien die Zeiten nicht mehr so gut, argumentiert Nostitz. Aufgrund von Wirtschaftskrise und höheren Zinsen seien zuletzt viele Aufträge geplatzt. Die Stundensätze der Handwerker sind trotzdem nicht wieder gesunken. Das legen zumindest die Daten von OneCrew nahe. Doch in diesen Stundensätzen, ergänzt Nostitz, stecke ja nicht nur der Lohn für den Handwerker drin.
In diesen Stundenverrechnungssätzen fallen ja auch Preise rein, allgemeine Geschäftskosten wie Kraftfahrzeugkosten, Versicherung, Heizung, Energie, alles bündelt sich ja, was unmittelbar Einfluss auf den Stundensatz des Gesellen oder des Meisters hat. Natürlich sind auch die Löhne gestiegen und was uns natürlich sehr beschäftigt und was eine große Auswirkung hat, die Lohnnebenkosten, die wir haben, die ständig steigen.
Würde der Staat Sozialabgaben und Steuern reduzieren, könne der Handwerker billiger werden, argumentiert Nostitz. Tatsächlich geht der Trend aber gerade in die andere Richtung. Die Sozialabgaben steigen. Dass manche Rentnerinnen inzwischen Probleme haben dürfte, sich für ihr Häuschen einen Handwerker zu leisten, kann Nostitz verstehen. Auf dem Land kämen viele Betriebe sozial Schwachen aber entgegen. In solchen Fällen würden sie den untersten möglichen Satz in Rechnung stellen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ewige Telefonwarteschleifen, unbeantwortete E-Mail-Anfragen, die Kontaktaufnahme zu einem Kundenservice kann schnell zum Ärgernis werden. Welche Rechte haben VerbraucherInnen in diesem Fall? Tobias Volke hat den Verbrauchertipp.
Die Zufriedenheit mit Kundenservice-Angeboten hat in Deutschland in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Das bestätigt auch Simone Bub von der Verbraucherzentrale Bayern, die regelmäßig mit den Beschwerden unzufriedener Kundinnen und Kunden konfrontiert ist.
Wir sehen, dass es erstens mal regelmäßig auftritt und auch vor allem bei Weihnachtsgeschäften oder bei anderen Sachen, wo die Leute viel einkaufen, dass es da zunimmt.
Der Inhalt der Beschwerden ist dabei vielfältig.
Entweder es gibt gar keinen Kundenservice, das ist natürlich das Unseriöseste, oder es gibt zwar einen Kundenservice, der ist aber nicht erreichbar. Oder ihnen wird überhaupt nicht geholfen, die sind unfreundlich am Kundenservice oder ihnen wird irgendwas versprochen, was dann nicht eingehalten wird.
Unternehmen mit Online-Angebot sind rechtlich dazu verpflichtet, einen Kundenservice anzubieten, der schnell erreichbar sein muss. Das heißt per Telefon oder per Mail. Eine Postanschrift allein reicht nicht. Doch was tun, wenn der Service dann nicht wie gewünscht funktioniert? Simone Bub empfiehlt:
Hartnäckig bleiben, notfalls auch oft anrufen. Was ich auch machen sollte, sind meine Kontaktversuche dokumentieren. Also wenn ich wirklich überhaupt nicht durchkomme oder ich bekomme auf meine E-Mail gar keine Antwort, auf meine eigenen Fristen achten, wenn ich ein Widerrufsrecht zum Beispiel habe. Und wenn mir was versprochen wird am Telefon, dann sollte ich auch eine schriftliche Bestätigung darüber fordern, weil sonst weiß keiner mehr, wer mir da was versprochen hat.
Eine E-Mail reicht übrigens vor Gericht nicht als Beweis für eine Kontaktaufnahme. Wer in kritischen Fällen ganz sicher gehen will, dem bleibt am Ende nur das postalische Einschreiben mit Rückschein. Aber woran liegt das, dass die Zufriedenheit mit Kundenservice-Angeboten abnimmt? Dr. Klaus Detloff ist Geschäftsführer von Service Value. Das Unternehmen untersucht regelmäßig die Qualität von Kundenservice-Angeboten. Und auch er beobachtet einen Rückgang in Sachen Kundenzufriedenheit. Aber
wenn Werte schlechter wären, dann ist nicht objektiv der Qualitätsverlust auf der einen Seite verantwortlich, sondern ebenso gut auch die Anspruchsinflation in Anführungszeichen auf der anderen Seite. Wenn man ein Ergebnis abrufen möchte, dann ist es eher das, die Passgenauigkeit zwischen Kundenansprüche und dem geleisteten Service auf der anderen Seite schlechter geworden ist.
Also, die Ansprüche der Kundinnen und Kunden sind zunehmend schwieriger zu erfüllen. Denn auch für die Servicekräfte werde es nicht gerade einfacher.
Wir haben ja im Sinne einer Individualisierung eine solche facettenreiche Produktlandschaft, dass auch die Berater, Kundenberaterinnen selber gar nicht mehr genau wissen, was es alles aus dem Hause heraus gibt. Und dann ist es auch ein bisschen schwierig, sehr passgenau und sachgerecht genau dieses Anliegen des Kunden dann auch zu befriedigen.
Innerhalb der Unternehmen benötige es ein besseres Informationsmanagement, damit Servicekräfte überhaupt fähig sind, bei facettenreichen Problemen zu helfen. Und Telefonservicekräfte müssten auch dahingehend besser ausgebildet werden, dass sie den Anrufenden besser zuhören. Aber auch als Kundin oder Kunde ist es wichtig zu bedenken, an der Telefonhotline sitzt auch auf der anderen Seite ein Mensch. Letztlich gilt, wer ruhig und präzise bleibt und seine Rechte kennt, hat bessere Chancen, beim Kundenservice das zu bekommen, was ihm zusteht.
Der Verbrauchertipp von Tobias Volke. Ich empfehle Ihnen nach 12.10 Uhr die Informationen am Mittag. Dann erwarten Sie ein Interview mit Markus Beckedahl, dem Netzblogger zur Vorratsdatenspeicherung und dem Digitalgipfel. Ich heiße Jule Reimer, wünsche einen guten Tag.
Deutschlandfunk.